Aber ich rede über etwas, über das die Medizin schon seit 2500 Jahren redet. Und früher war Fieber ja eine Erkrankung, wie Sie wissen. Heute ist es ein Symptom, früher war es eine Erkrankung. Und das ist, hat natürlich aus einer Dysbalance der Körpersäfte ist das entsprungen. Und mit diesem Thema beschäftige ich mich. Also da gibt es ja, ich habe einen alten Wälzer von 1832 über das Fieber, das ist sehr dick. Aber das Bemerkenswerte daran, wenn ich das so sagen darf, ist ja nicht, dass es das Fieber gibt, sondern dass niemand sich damit beschäftigt. Ja? Das heißt, eigentlich sitzen Sie da, sind im Geschäft schon seit Jahrzehnten und haben eigentlich kein klares Konzept darüber, was Sie mit dem Fieber auf der Intensivstation anfangen sollen oder nicht. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Dann aufzeigen. Also das ist so. Ich meine, im Prinzip ist das Fieber dabei, ist das ja so, dass das Temperaturmanagement eines Patienten ja fast jeden Patienten betrifft. Ja? Das ist ja entweder er ist normotherm und ich will ihn hypotherm machen und er ist hypotherm und ich will ihn aufdauern oder er ist hypotherm, ich will ihn wohin bringen, wohin soll ich ihn bringen? Und das wissen wir ja eigentlich alles nicht. Es geht natürlich irgendwie um die Ausgangstemperatur und da, wo ich Zieltemperatur, wo ich landen will. Aber im Prinzip haben wir, also ich kenne keine Intensivstation in Österreich, die da irgendeinen klar definierten Algorithmus hat, wie wir damit umgehen, oder? Ich will Ihnen nicht nahe treten, aber ich glaube, es ist so. Wenn man genau sein will, dann müsste man unterscheiden zwischen Fieber und Hyperthermie. Da ist schon ein fundamentaler Unterschied. Fieber ist was Physiologisches. Ja? Das ist ein Reset des Temperaturzentrums in der Hypophyse, wenn irgendein exogenes oder endogenes Biogen freigesetzt wird oder zum Zug kommt. Dann stellt der Körper eine neue Temperatur ein und ertrachtet, diese Temperatur zu erzielen. Und wenn die Temperatur noch nicht erreicht ist, dann hat der Körper das Signal, es ist zu kalt und dann hat der Patient einen Schüttelfrost, ja, weil er die Temperatur noch nicht erreicht hat und er schüttelt so lange, dadurch wird Energie freigesetzt, bis die Temperatur erzielt wird und dann gibt er Ruhe. Während die Hyperthermie an für sich ist was Chaotisches. Das ist eine Disruption, eine Interferierung mit dem Thermozentrum, durch Medikamente, durch Trauma oder irgendwas. Ja? Aber da ist nichts zielgerichtet, sondern das ist eine chaotische Reaktion. Aber es ist natürlich, und da sind wir uns ja einig, dass das ja in der klinischen Praxis oft gar nicht so leicht zu unterscheiden ist. Was ist Fieber? Niemand weiß es. Es gibt ja diesen American Critical Care Konsensus, wo es 38,3 ist. Also ich habe versucht herauszufinden, warum Fieber 38,3 ist. Das ist mir nicht gelungen. Vielleicht wissen Sie es, das ist 101 Grad Fahrenheit, aber das ist so in der Literatur. Und was ein hohes Fieber ist, weiß natürlich auch niemand. Also ob das jetzt 39,5 oder 40 oder was ist über. Und dann hängt es natürlich auch, wie Sie das Fieber messen. Ja? Also das ist ja unterschiedlich, wo Sie es messen. Messen Sie es hier oder wo immer. Also jedenfalls in Europakt, das ist eine Europakt ist ja so eine Studiengruppe aus Europa. Und da können Sie nachlesen, wer wo Fieber misst. Also da sehen Sie, im Mund tun die Franzosen das, glaube ich, messen. Dann rektal, tympanik, axillary und so weiter, Blätter. Okay, Fieber ist natürlich auch ein Response auf ein Akutereignis, weil dann wird ja der Energieumsatz erhöht und da wird auch die Temperatur erhöht. Es ist jetzt das Phänomen, und das ist, finde ich, schon interessant, dass Fieber ein extrem entwicklungsgeschichtlich konserviertes System ist, offensichtlich ein zielgerichtetes System, um mit einer Infektion fertig zu werden. Auch das Lieblingstier von Michael Hiesmeier, die Kärntner Honigbiene kann das schon, aber das ist ja ein Insekt, die haben ja keine Temperaturregulation. Und was machen die? Die machen das Gleiche wie Sie hier. Sie setzen sich im Stock zusammen und schlagen mit den Flügeln, damit die Stocktemperatur sich erhöht. Und dann, zum Beispiel, wenn ein Pilzbefall des Stockes ist, dann tun sie im Stock die Temperatur erhöhen und können so die Infektion eliminieren. Das heißt, es ist ja fantastisch, oder? Also was die Bienen alles kennen. Na gut, aber es gibt ja auch diese diese anderen, die beukulothermen Viecher, ja, und also die können ja auch nicht die Temperatur regulieren, ja. Aber wenn die eine Infektion haben, versuchen sie auch eine Verhaltensmodifikation, in eine wärmere Region zu gehen. Also die legen sich in die Sonne oder irgendwas. Und das ist schon spannend, muss ich sagen. Weil der Kluger, der hat ja im Science da vor 30 oder 40 Jahren die bekanntesten Untersuchungen dazu gemacht und hat eben diese Beukulothermen hat er inokuliert mit einem Keim und hat sie dann in verschiedenen Temperaturregionen aufgehört. Und wenn sie auf 34 Grad sind sie alle gestorben und wenn sie auf 42 Grad waren, dann haben sie alle überlebt. Und wenn man die Last, diese ganzen Beukulothermen, dann versuchen sie selber ihre, also wenn man im Labor verschiedene Temperaturniveaus macht, wo sie hin können, dann krabbeln sie dorthin auf 42 Grad, wo sie überleben. Ist doch interessant. Wenn sie jetzt denen aber Antipyretikum spritzen, ja, dann ist diese Reaktion nicht der Fall. Dann bleibt er in seinem tiefen Gebind und stirbt. Wenn sie aber das Antipyretikum spritzen und oben hingeben in die Hitze, dann überlebt er wieder. Also das heißt, Fieber ist schon was Gesundes, oder? Und die Vorteile von Fieber, natürlich ist das ja eine physiologische Reaktion. Ich meine, das muss man doch klar sein, dass das... Also erhöht einmal die Gewebs- und Organdurchblutung, ja, das ist ja klar. Ja. Das ist ja ein vasodilatatorisches Ereignis. Hemmt die Virusreplikation... Erhöht die bakterielle Clearance, aktiviert Leukozyten, Stimulation von protektiven Entzündungsvorgängen, Steigerung Bildung von Antikörpern und Zytokinen, Steigerung von zytoprotektiven Hitzeschockproteinen und so weiter. Der Erich Roth, den Sie vielleicht noch erinnern können, der chirurgische Laborleiter vom AKH Wien, der hat ja auch so eine Untersuchung gemacht, da hat er die Probanden in eine heiße Badewanne gesetzt und hat dann geschaut, was die Immunologie bei ihnen macht. Das heißt, ein benefizieller adaptativer Mechanismus zur Infektionsbekämpfung. Und das ist selbst, Sie wissen ja, eine Grippe, sagt man, dauert mit, also ohne Medikamenten 7 Tage und mit Medikamenten 1 Woche. Aber das hat, selbst wenn Sie die Grippe behandeln, hat das einen negativen Effekt und das hat der Herr Andrews Anfang dieses Jahres gezeigt. Fever Suppression bei der Influenza, also bei der Grippe, increases the number of influenza cases and deaths. Das ist jetzt nur im Promillbereich, aber wenn Sie natürlich 1 Million Grippefälle haben, dann ist ein Promillbereich, tut sich dann natürlich auch schon mit relativ vielen Todesfällen assoziieren. Das heißt, Fieber ist, da kann man sagen, was man will, ist ein benefizielles Ereignis und das verschiedenste positive Effekte hat. Nur ein paar Tierstudien, septischer Schock und Sie sehen, die schlechteste Überlebensrate haben die normotherm sind, während die über 39 Grad haben, die haben die beste Überlebensrate gehabt. Auch bei dieser Peritonitis, eine andere Studie, Days after Inoculation und Sie sehen, no fever, sterben, bam, werden immer kälter. Und die mit Fieber bleiben sie warm. Na gut, und das hat auch natürlich mit der Entzündungsreaktion was zu tun. Es ist so, dass selbst bei der Meningitis, Sie wissen ja, bei Zerebralen komme ich ja noch kurz zurück, hat das ja, die Fiebersenkung ist ja eigentlich was Anerkanntes, aber da ist letztes Jahr diese riesige französische Multicenter-Studie erstellt, wo die Kinder, das waren hauptsächlich Kinder mit Meningitis, sind einmal gekühlt worden und einmal nicht und das haben diese hypothermen Kinder haben eine deutlich höhere Letalität gehabt. Das heißt, es ist offensichtlich ein zweischneidiges Schwert des Fiebers, es kann benefiziell und nicht benefiziell sein. Und wenn man Fieber, das müsste man eigentlich jetzt Hyperthermie schreiben, bei den, das ist ja jetzt kein Fieber mehr, sondern bei neurologischen Fällen ist es ja eben diese Entgleisung des Temperaturzentrums. Und das führt natürlich zu Verwirrtheit, Delirium, Enzephalopathie, Krampfanfälle, das kann es ja auch bei den Kindern, wissen Sie, wenn das Fieber zu hoch ist, über 40 Grad, dann kann man das ja auch bei den Kindern sehen, zerebrale Schädigung, Hirndrucksteigerung, Ausweitung des Infarktareales bei Insult, Steigerung des Hirnschadens bei Hypoxie, Erhöhung des posttraumatischen Hirnschadens. Das heißt, aber man muss eben unterscheiden, ist es ein Fieber oder ist es eine Hyperthermie? Und da gibt es jetzt eine Arbeit, die ich nicht besonders gut finde, im JAMA Neurology, wo man das, wie unterscheide ich infektiöses von neurologischem Fieber? Und die haben die Blutkulturen eingesetzt, dann ein Infiltrat im Thoraxröntgen, dann irgendein also Schädel-Hirntrauma, Blutung oder irgendwas, Tumor oder was immer, und dann, wann das Fieber auftritt. Wenn das Fieber bei der Aufnahme schon ist, ist es eher dafür, dass es ein neurologisches ist. Wenn es sich während des Aufenthaltes, wenn die Sepsis erst entsteht auf der Station, dann könnte es sein. Das heißt, ob das gut ist, weiß ich nicht, weil ich glaube schon, dass man für die Differenzierung zum Beispiel auch ein Procalcitonin oder sowas verwenden könnte. Gut. Mögliche Nachteile von Fieber, ich habe es jetzt nur mal für die neurologischen gesagt, das sind natürlich die Erhöhung des Energieumsatzes und Sauerstoffverbrauchs. Wenn der jetzt sich schon tort, tut der Patient das zu pumpen, sein Blut, weil er kardial limitiert ist, und dann hat er noch eine Vasodilatation, hat eine Körpertemperatur, hat er einen erhöhten Energieumsatz, dann tut er sich vielleicht schwer. Das heißt, dieser metabolische Stress, dieser Sauerstoffangebaut, Verbrauch, Mismatch hat natürlich was. Gesteigertes Risiko der zellulären Störungen, das wissen wir ja von der Hypothermie bei der Reanimation. Temperatur hat natürlich auch was mit zellulärer Schädigung zu tun. Augmentierung der Inflammation, Vasodilatation führt natürlich dazu, dass die Patienten einen höheren Vasokonstriktorenbedarf haben. Erhöhung der endothelialen Permeabilität, das kapillare Leak wird verbessert. Die Kardialleistbelastung bei limitierter Kardialleistung haben wir oben schon gesagt, das ist zum Beispiel der Sepsis, Arrhythmien, Tachykardien, Delirium, Enzephalopathie und so weiter. Es ist ja interessant bei der Sepsis zum Beispiel, wenn man das anschaut. Ja? Also, aus dem, was ich gesagt habe, müsste man ja sagen, dass die Sepsis sicher etwas ist, wo man das Fieber bestehen lässt. Andererseits wurde hier bei dieser, auch vom letzten Jahr, das war eines von den Highlights des letztjährigen Intensivkongresses, diese Studie aus Morelli, aus Mailand, wo die Sepsis mit einem Beta-Blocker behandelt worden ist. Ja. Das ist ja kontraintuitiv, weil man ja bei der Sepsis eigentlich nicht einen Beta-Blocker geben, sondern ein Noradrenalin oder Adrenalin, also eher ein Mimetikum. Aber die haben diese Patienten mit einem Beta-Blocker behandelt und die Mortalität hochsinnig vermindert. Ja. Das heißt, auch diese Tachykardie möglicherweise als negativer Effekt des Fiebers, der da eben durch den Beta-Blocker dann modifiziert worden ist. Okay, also wie schaut das in der Intensivstation aus? Also ungefähr, also die chirurgischen und die medizinischen, die treffen sich einmal wenigstens, haben eine gleiche Frequenz von Fieber von ungefähr 30%, die neurologischen haben wesentlich höhere Frequenzen und mit Alter nimmt das ab. Das ist eh bekannt. Wenn man sich jetzt epidemiologisch anschaut, was hat das Fieber für einen Einfluss oder Assoziation, sagen wir, keinen Einfluss, sondern eine Assoziation mit dem Überleben, dann sehen Sie, dass die schlechtesten Überlebenden die Hypothermen sind. Ja, das. Aber ich meine, das ist ja auch nicht ganz unklar. Ich meine, am Zentral haben alle ziemlich niedrige Körpertemperatur. Das heißt, das ist ja irgendwo ein Zeichen schon eines Schockzustandes oder einer Endstage-Erkrankung oder so. Aber das ist schon interessant, dass die beste Überlebensrate da in Neuseeland ist es ja noch, aber die sind natürlich mehr Hitze gewöhnt vielleicht, das ist noch höher, aber das ist jedenfalls über 39, so 38,5 bis 39,5 ist die beste Überlebensrate bei diesen Patienten. Also, wenn man vom Fieber redet, redet man auch von Kühlung. Da muss man natürlich unterscheiden, wie kühlen wir das. Das kann man pharmakologisch kühlen. Natürlich durch die Nichtsteroidalen, durch Paracetamol, das hier tonnenweise verschießen, und die Metamizol, das die Nephrologen wegen der Niere ganz gern haben. Und dann gibt es natürlich die physikalische Kühlung. Und wie schaut das aus? Wie wird das in der Intensivstation eingesetzt? Diese FACE-Studie, die ist zwar aus Korea und Japan und so, aber es dürfte schon auch repräsentativ sein. Sie haben unterschieden eben in das infektiöse, septische Patienten, nicht septische Patienten. Hier sind die pharmakologischen Kühlungen, hier sind die physikalischen Kühlungen und Sie sehen, dass über 39 eigentlich die meisten Patienten gekühlt werden, also in diesen Ländern, aber bei uns ist es im Prinzip genauso. Wenn Sie die Überlebensraten anschauen, so sehen Sie, dass die hohen, ganz hohen Fieber, und das ist natürlich dann schon auch interessant, ja, über 39,5, dass da sehr wohl dann die Mortalität ansteigt, also wenn einmal die Temperatur eine gewisse Grenze überschreitet. Aber dass darüber die beste Überlebensrate so zwischen, das ist bei den, das sind nicht septische Patienten, das sind so, da ist nicht viel Unterschied, würde ich sagen, also da ist jedenfalls ein Fieber eher protektiv. Da gibt es auch, wie zu jedem Schmarrn gibt es dann eine Meta-Analyse, das wissen Sie ja. Aber zu Fieber gibt es nur ganz wenige Meta-Analysen, weil es nur wenige Studien gibt. Es ist ja auch erstaunlich, dass das ein Thema ist, das in der Literatur nur schwach vertreten ist. Und Sie sehen da hier Überlebensrate und Fieber und Sie sehen, das streut ja irrsinnig, sodass eigentlich eine Aussage schwer möglich ist. Wenn man sich jetzt anschaut, das war jetzt ja ein sehr allgemeines Gespräch, was sich geführt hat, aber wie ist die Datenlage? Gibt es Studien, wo man sie untersucht hat, dass man eine Gruppe gekühlt hat, die andere nicht gekühlt hat und sich dann den Outcome angeschaut hat? Und es gibt bemerkenswerterweise in dieser modernen Medizin nur 5 Studien und die sind alle schlecht eigentlich, ja, aus denen wir nichts ableiten können. Eine ist diese von Schulmann vor 10 Jahren oder 9 Jahren und da waren die aggressiv, heißt Fiebersenkung, permissiv das Fieber lassen und Sie sehen, dass hier die Todesrate bei denen aktiv Fieber gesenkt wurde, wesentlich höher war. In dieser anderen von Gottsole, Archives of Internal Medicine, eine gute Zeitung, vor 14, 13 Jahren war kein Unterschied. Infektionen 9 gegen 10%, Length of Stay 6 gegen 6 Tage, Hospital Length of Stay 22, 23, Mortalität allerdings sehr niedrig. Also das scheinen nicht sehr schwer kranke Patienten gewesen. Aber da sehen Sie auch ein Problem dieser ganzen Studien. Die Temperaturdifferenzierung ist eigentlich nicht gelungen in den beiden Gruppen. Das heißt, man hat tatsächlich nicht einmal eine Kühlung erreicht und dann, was soll man dann erwarten, dass sich da viel tut. Ja? Das heißt, beim Intention to Treat kann man eine Untersuchung machen, aber per Protokoll ist da natürlich nichts zu erreichen. Und das ist genau das Gleiche mit dieser Horner-Mainz-Studie. Sie sehen, der Temperatur hat da, es ist in vielen dieser Studien eigentlich keine richtige Temperaturdifferenzierung erreicht worden, sodass meines Erachtens eine Aussage nicht möglich ist. There was no difference regarding ICU length of stay, mortalities or infectious complications. Aber genutzt hat nichts. Die einzige Studie, wo wirklich substanziell durchgeführt worden ist, nach modernen Kriterien und wo was rausgekommen ist, ist die von der Frederic Schottgen aus Paris, vor 2 Jahren im Blood Journal publiziert und die hat mit einer physikalischen Therapie, physikalischen Kühlung die septischen, die wirklich gekühlt. Ja? Und Sie sehen da erstmals wirklich einen Unterschied der Temperatur. Da ist am zweiten Tag ist schon unter 37 die Temperatur hin. Und was sie gesehen hat, und das wird als positive Studie heute verkauft und das für die Kühlung, ja? Dass man septische Patienten kühlen sollte. Was natürlich gesehen worden ist, dass der Prozentsatz der Patienten, die mit einer 50-prozentigen Verminderung des Vasopressorenbedarfs waren. Und die waren natürlich mehr, ja, weil wenn ich kühle, dann hat er eine Vasokonstriktion, dann braucht er natürlich weniger Vasokonstriktor. Das ist eigentlich logisch, ja. Aber ob das positiv ist, das weiß man natürlich nicht. Und dann hat sie aber gemeint zu zeigen, dass auch die Mortalität, das war aber nicht der primäre Endpunkt der Studie, dass die Mortalität sich geändert hat. Und tatsächlich war der 14-Tage-Mortalität 19 gegenüber 34 signifikant zugunsten der Kühlungsgruppe. Aber wenn Sie dann die ICU-Discharge, die sind ziemlich lang gelegen, diese Leute, so wahnsinnig lang eigentlich, muss ich sagen, da war schon kein Unterschied mehr. Und Hospital-Discharge war dann überhaupt kein Unterschied mehr. Also eigentlich kann man die Studie, in der Conclusion steht natürlich, Fieber Control by Physical Cooling is effective in reducing Vasoconstrictor Requirements and improving Short-Term Outcome. Aber das ist ja nicht wahr, ja? Ich meine, das ist ja gelogen. Ich glaube nur der Statistik, die man selber fälscht, ja? Hat der Churchill gesagt. Dann gibt es auch die neueste Studie, ist von Niven, aber da ist wieder, wenn Sie diese Temperaturkurven anschauen, ist es ja wieder ein Witz. Ja? Das ist ja, und das sind ja nur ein paar Patienten gewesen. Und die Mortalität ist ja, also war kein Unterschied und die neuen Infektionen waren kein Unterschied. Das heißt, wenn man sich diese Studien anschaut, können wir gar nichts sagen über das. Wenn wir uns fragen, sollen wir Fieber reduzieren oder ab welcher Temperatur sollen wir ein Fieber reduzieren? Kann man aus diesen Studien nicht. Und dann diesen schmarren Studien, die tut man dann in eine Meta-Analyse hineinstrichtern und glaubt, dass da unten was Vernünftiges rauskommt. Das ist natürlich nicht der Fall. Sie sehen, das bleibt dann natürlich auf dieser Äquipotenzlinie, also diese Raute, also das sind die 5 die Studien, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe. Also erschütternd. Über ein Thema, das wir uns jeden Tag stellen, gibt es gibt es keine Studien, ist doch schrecklich. Aber so ist es. Aber eines kann man, glaube ich, klar sagen, Fieber ist ein was Physiologisches, hat offensichtlich protektive Potenz. Hohes Fieber hat offensichtlich oder kann dann umschlagen in negativ. Das heißt, wir haben irgendwo eine Linie, wo das zu kippen beginnt, die positiven in negative Auswirkungen. Und diese Linie kennen wir nicht, aber meines Erachtens ist auch gar nicht gesagt, dass es da eine absolute Grenze gibt, sondern möglicherweise ist das für jeden Patienten anders. Sie wissen ja, manche Patienten haben ja mit 38, 15 sehr hemodynamisch instabil und brauchen schon mehr Katecholamine oder was. Vielleicht braucht das jeder Patient, ist das für jeden Patienten anders, ich weiß es nicht. Ein letztes Wort noch zur Kühlung. Ich habe schon gesagt, pharmakologisch, das kann man ja IV geben, gastral oder rektal bei den Kindern, das Paracetamol. Und physikalisch die Hautkühlung mit Tücher, Wickelmatten, dann kann man Infusionen kann man kalte machen. Sie wissen ja, die Reanimierer haben da ja verschiedene Sachen erfunden, mit denen man Sachen, das, oder durch extrakorporale Verfahren mit einer kontinuierlichen Hämofiltration kann man ja auch kühlen. Wie das gemacht wird in Europa, da will ich jetzt gar nicht eingehen, wen das interessiert. Das ist diese Europact-Studie von Niven im Critical Care publiziert worden. Und Sie sehen, aber das, ich will da gar nicht eingehen, es wird fast immer gekühlt. Ja. Aber was ich sagen will, es ist natürlich ein mega Unterschied, ob Sie physikalisch kühlen, also ob Sie jemanden einen Essig-Batscherl machen oder ob Sie ihr ein Medikament verabreichen. Ja. Weil ein Medikament, ein Antipyretikum ist ja nicht ein Antipyretikum, sondern hat ja antiinflammatorische Eigenschaften. Das heißt, das hat ja eine ganze Kaskade von Effekten, die möglicherweise andere biologische Effekte auch noch erzielen. Und da ist meines Erachtens noch immer die beste Studie, aber die wird jetzt abgelöst durch eine weitere, Ibuprofen, Answer Physiology and Survival of Patients with Sepsis, das ist jetzt schon 18 Jahre her, eine französische Studie, das ist wirklich eine super Studie. Und da hat man eben, da war nicht die Frage des Fiebersenkens, ja, sondern die Ibuprofen, ja, nein, bei Intensivpatienten. Und Sie sehen, dass aber da wirklich eine Differenzierung der Temperatur auch erzielt worden ist. Das heißt, die Ibuprofen-Gruppe hat wirklich eine Normotherm, nicht Normotherm, aber unter 37 jedenfalls, hat sie erzielt. Und da ist das rausgekommen, was man sich eigentlich erwartet, die Sauerstoff Angebot ist vermindert, aber Sauerstoffverbrauch ist noch wesentlich vermindert, sodass das Sauerstoffverbrauch, Angebot-Verbrauch-Mismatch verbessert worden ist. Das Blutlaktat ist runtergegangen, das Laktat ist runtergegangen und das sieht man hier. Aber wenn man sich bei diesen Patienten angeschaut hat, Ibuprofen oder nicht, war im Auftreten der Organversagen absolut kein Unterschied. Nur Pulmonalversagen ist vielleicht sogar ein bisschen höher gewesen bei denen, die Ibuprofen bekommen haben. Und die Patienten, also die nicht, Entschuldigung, die Autoren schließen, in patients with sepsis, treatment with ibuprofen reduces levels of prostacyclin and thromboxane, this decreases fever, tachycardia, oxygen consumption and lactic acidosis. Klingt gut. But it does not prevent the development of shock or acute respiratory distress and does not improve survival. Das heißt, insgesamt war es eigentlich auch eine negative Studie. Aber das Coole, wenn man in dem Zusammenhang von cool oder das Hotte von mir aus auch, der Studie kommt erst, nämlich dann haben sie Subgruppen angeschaut und das steht gar nicht in der Zusammenfassung oder so drinnen. Das ist das Interessanteste, also es war nirgends ein Unterschied in der Überlebensrate, außer in der Hypothermengruppe. In der Hypothermengruppe, und jetzt, das müssen Sie sich auf der Zunge erzählen lassen, ein wirklicher Überlebensvorteil von Ibuprofen war nicht bei den heißen, sondern bei den hypothermen Patienten. Ja? Das ist doch interessant. Fiebersenkendes Mittel war bei den kalten Patienten am effektivsten. Ja? Und das ist schon interessant, weil da war die Mortalität zwischen 54 und 90, also da war schon ein beträchtlicher Unterschied. Aber das ist eben, weil diese antiinflammatorische, vielleicht sind das die Patienten, die eine Hyperinflammation gehabt haben, ja, schon septischer Schock, Hyperinflammation, wo das entgleist ist, die Inflammation. Und vielleicht ist in der Situation dann ein Antipyretikum, nicht fiebersenkendes Mittel von Bedeutung. Weil man muss sich klar sein, dass Ibuprofen oder diese Antipyretika auch wesentliche, fundamentale Auswirkungen auf die Entzündungskaskade haben. Sie tun die Zellzahl, die Antibody-Producing-Zellen werden reduziert und auch die Produktion von Immunglobulinen wird reduziert. Sie wissen ja, die ganze Prostaglandinsynthese wird supprimiert und so weiter. Das heißt, es hat multiple Effekte. Ich bin damit am Ende eingefragt, aber eines muss ich mal sagen, ich komme noch zu einer Zusammenfassung, in der Intensivmedizin tun wir immer zu viel. Ja. Das ist so, zu viel Volumen, zu viel Essen, zu viel Zucker, zu viel Mitteldruck. Wenn Sie den durchschnittlichen Mitteldruck bei Ihren Patienten anschauen, das geht ja ins Wahnsinn. Zu viel Sauerstoff, zu häufige, zu lange Intubation, zu viel Zugvolumen und sicherlich auch eine zu häufige Fiebersenkung. To do as much nothing as possible steht im House of God, wäre eigentlich das, was wir in der Intensivmedizin lernen sollten. Und vielleicht können Sie mit einigen Konklusionen leben. Weniger ist sicher einmal mehr. Bei neurologisch-neurotraumatischen Zustandsbildern und hyperpirektischen Syndromen, das sind diese Neuroleptika-Syndrome und so, muss man natürlich senken, ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Und da soll man es wahrscheinlich pharmakologisch und physikalisch, und da ist eine Grenze wahrscheinlich sogar schon bei 38. Sie sollten sich bei Ihrer Intensivstation vielleicht eine Interventionsgrenze mal diskutieren mit Ihren Mitarbeitern, wo Sie das machen würden. Also ich glaube, es hat auch vor allem dann, wenn das Fieber länger dauert, also wenn das über 24 oder 48 Stunden dauert, dann muss man das. Und es gibt eine Interventionsgrenze, die sicher irgendwo um 39 bis 39,5 geht. 40 ist wahrscheinlich zu hoch. Oberhalb dieser Grenze sollte pharmakologisch und physikalisch erfüllt. Der klinische Status sollte berücksichtigt werden, das habe ich schon gesagt. Hämodynamische Instabilität, Delir oder wie es dem Patienten geht. An pharmakologischen Substanzen können die Nichtsteroidalen oder Paracetamol verwendet werden. Das Novalgin, Metamizol wird international nicht sehr befürwortet, obwohl es genauso Studien gibt, dass mit dem Paracetamol genauso einen Blutdruckabfall haben können. Bei Sepsis sollte eher eine physikalische Kühlung bevorzugt werden, um diese antiinflammatorische Effekte dieser Medikamente nicht zum Tragen zu bringen. Und man sollte auch sich überlegen, wo wollen wir hin kühlen. Es muss ja nicht immer die Normothermie sein, die wir erreichen. Vielleicht sollten wir lieber bei 38 bleiben oder sollten nicht so tief hinunterfahren bei Patienten mit Infektion. Aber eine klare Aussage oder wirklich harte Daten zu irgendeinem dieser Punkte können wir auch nach 2.500 Jahren, wann war der unser Freund, nicht sagen. Also, aber die Oma hat recht gehabt. Essigwickel ist gut. Eine gewisse Antwort wird das HIIT-Trial bringen. Ich habe gerade nachgeschaut gestern, es ist noch immer nicht weiter. Vor zwölf Monaten ist das vorgestellt worden. Das wird zumindest die intravenöse pharmakologische Kühlung, wird es da eine kleine Antwort geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.